Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Heute vom Glückfinder-Tag in Loheland, in der Nähe bei Fulda. Mein zweiter Interviewgast heute ist der liebe Jens Brehl. Hallo, lieber Jens.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir oder mit uns über deine Geschichte zu reden. Ich habe den Jens damals im Internet gefunden. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, das heißt Herzensfolger. Darin hat er sowas Ähnliches gemacht wie ich mit dem Glückfinder. Er hat Menschen interviewt und darüber ein Buch geschrieben, die ihr Herzenswunsch gefunden haben und diesen auch leben, also die Berufung sozusagen leben. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen, haben zusammen geskypt. Und dann hast du mir erzählt, ja, ich habe noch ein paar andere Bücher geschrieben oder beziehungsweise auch ein anderes Buch. Und so hat es auch eigentlich überhaupt gestartet, ein Buch zu schreiben, nämlich, das heißt Mein Weg aus dem Burnout. Mhm. Und so kam mir drauf, dass du einen Burnout hattest. Und so hat sich unser Gespräch entwickelt und ich habe gesagt, hey, dann lass uns ein Interview machen. Und dann hat sich ergeben, dass der Glückfindertag heute hier in Loheland bei Fulda ist und du aus Fulda kommst. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, heute mit dir über dich zu reden. Jens, lass uns vorne anfangen. Du wurdest geboren, du hast eine Ausbildung gemacht und dann hast du dir gedacht, ich werde Journalist.
Ja, das war aber ein längerer Weg. Also ich bin 80 geboren hier in Fulda. Mhm. Bin also mittlerweile 36 Jahre alt, habe erstmal eine ganz normale kaufmännische Lehre gemacht. Also ich habe mich in der Schulzeit und während der Arbeitszeit, würde sagen, nicht so sehr durch meine Kreativität von mir reden gemacht. Also hatte eigentlich eher einen sehr normalen Lebenslauf, aus dem behüteten Elternhaus gekommen in dem Sinne. Realschulabschluss, kaufmännische Lehre und dann nach der Lehre festgestellt, ja, die Lehre war toll, hat Spaß gemacht, aber das machst du keine 10 Jahre. Mhm. Und dann bin ich in meiner unendlichen Weisheit damals auf die Idee gekommen, ich kündige mal. Da war ich 20 ungefähr und habe dann gekündigt und dann überlegt, was mache ich denn eigentlich? Und habe mich dann als Kaufmann selbstständig gemacht, was ich ein paar Jahre gemacht habe. Und bin dann, ich habe hobbymäßig so ein bisschen geschrieben, nicht wirklich gut. Bin dann in die Medienbranche reingerutscht, weil einfach ein Online-Nachrichtenportal Leute gesucht haben und dann gesagt, ja, ich war auf dem Weg wieder. Ich habe wieder gemerkt, das, was ich mache, macht mir eigentlich nicht wirklich Spaß. Mhm. Ich suche mal was anderes und es klang erstmal ganz interessant. Und ich bin halt so jemand, der so Sachen auch durchzieht dann und habe das dann gemacht. Und zum Glück habe ich dann festgestellt, dass ich da ganz gut bin. Mhm. Also habe die Berufung dann auch relativ früh gefunden, wofür ich da heute sehr dankbar bin.
Mhm. Also Berufung gefunden heißt, du hast dann das gemacht, was dir auch wirklich Spaß macht und wo du auch eine gewisse Qualität dann auch sukzessive entwickelt hast und gemerkt hast, es geht mir immer leichter von der Hand, genau. Es ist immer besser gelaufen, Texte zu schreiben, journalistische Texte zu schreiben. Und das hat dir immer mehr Spaß gemacht und da war so das Gefühl von angekommen zu sein. Das ist das, was ich sozusagen, meine Berufung.
Genau. Auch mich fasziniert dabei halt die Kommunikation, Informationen aufbereiten, Leute erreichen, andere Sichtweisen zu vermitteln, aber auch, was es für mich spannend macht. Deswegen war der Beruf als Kaufmann für mich nichts. Ich brauche immer irgendwas, wo ich in regelmäßigen Abständen was Neues dazu lerne, wo neue Eindrücke mit reinkommen. Mhm. Und da ist der Beruf halt, habe ich festgestellt, ist ideal. Mhm. Was die Lizenz im Prinzip jeden anzuquatschen und Fragen zu stellen. Mhm. Ist toll.
Mhm. Wem sagst du das?
Genau, wem sagst du das?
Und das hast du dann eine Zeit lang gemacht, wobei du nicht jeden angequatscht hast und ihm Fragen gestellt hast, sondern du hast dich dann auch selbstständig gemacht mit einem Medienbüro, ne?
Genau. Ich habe 2007 dann in Fulda mein Medienbüro gegründet. Das heißt, das, was ich heute auch noch mache, ich schreibe für verschiedene Magazine. Mhm. Mittlerweile sind halt zwei eigene Blogs dazu gekommen. Buchprojekte sind dazu gekommen. Und ich habe damals aber auch noch verstärkt in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. Also sprich Pressetexte und diesen ganzen Kram ringsrum.
Genau. Und so kam es auch, dass du für ein sehr großes Unternehmen Unternehmenskommunikation gemacht hast. Also sprich, das Unternehmen nach außen dargestellt hast. Mhm. Und was ein sehr lukrativer und ein sehr, sehr, sehr interessanter Job sicherlich war. Und das hast du mit Herzblut und Hingabe sozusagen betrieben.
Genau, am Anfang schon. Also für mich war es auch ganz faszinierend, weil die vorher natürlich auch bei einer größeren Agentur waren und eigentlich nur mit hochstudierten Leuten zu tun hatten. Und auf einmal ist dann der Junge mit dem Realschulabschluss, der dann die Texte für den Geschäftsführer schreibt. Das ist halt irgendwie schon ein cooles Gefühl. Mhm. Und natürlich auch gut verdient. Und ich muss auch sagen, also es war auch eine schöne Herausforderung. Und ich hatte eine schöne Konstellation, dass die Kollegin, mit der ich das zusammen gemacht habe, dass die war vor Ort und ich habe quasi das Backoffice gemacht. Also ich hatte dann eigentlich einen sehr bequemen Part.
Mhm. Und wie lange hast du das gemacht?
Wie lange war ich denn? Ich glaube, ich glaube, auf jeden Fall über ein halbes Jahr war es, fast ein Jahr. Irgendwo da die Richtung, weiß ich gar nicht mehr.
Und es wurde sukzessive immer mehr.
Also die Arbeitsbelastung war sowieso da hoch. Also es war immer auf dem gleichen Niveau für das Unternehmen. Schon klar, dass da viel zu tun ist. Das Problem ist einfach, dass ich immer noch mehr obendrauf gepackt habe. Mhm. Ich hatte ja noch andere Kunden, habe noch andere Magazine geschrieben. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte eigentlich die Arbeit voll, also die Hütte voll, Auftragsbuch quoll über. Ich bin tagelang nicht aus meiner Wohnung gekommen, weil ich in meinem Heimbüro geklebt habe, weil ich wirklich keine Sekunde weg konnte. Und fahre nach Frankfurt und bewerbe mich um ein Großprojekt. Also so Geschichten habe ich dann auch gebracht. Und das war, in dem Moment kam mir das auch alles völlig normal vor. Aus heutiger Sicht kann ich darüber lachen und sage, das war eigentlich ziemlich verrückt.
Ganz kurze Frage für mich zum Verständnis. Hast du damals noch viele soziale Kontakte, wenn du sagst, mehrere Tage in deinem Büro geklebt, hast du damals noch viele soziale Kontakte gehabt zur Außenwelt?
Gar keine mehr. Also ich konnte ja Freundschaften, konnte ich ja schlecht pflegen. Außerdem, wenn du 14 Stunden gearbeitet hast, dann hast du auch nicht mehr den Nerv für irgendwas noch. Hatte auch den Kontakt zur Familie dadurch auch vernachlässigt. Und das war natürlich auch ein Punkt, warum ich damals krank geworden bin, oder dass halt so der Input von außen gefehlt hat. So, guck doch mal hin, was du da so alles machst. Weil natürlich da auch die Kontakte gefehlt haben. Das war in dem Sinne, war einfach nicht möglich. Und ich habe damals auch noch an Konzepten gearbeitet, wie ich die Wochenenden noch sinnvoll nutzen kann. Also ich hatte dafür eigentlich gar keine Zeit. Deswegen bin ich auch extra immer Freitag nachmittags Lebensmittel einkaufen gegangen, weil da die meisten Leute einkaufen auf das Wochenende, weil ich damit mal mit vielen Leuten in Kontakt mit Anführungszeichen gekommen bin, weil es sind ja viele Leute im Laden dann.
Das ist ja auch mal ein spannendes Modell von Welt. Ja.
Genau. Und kaufst neben mir noch Lebensmittel
absolut,
ein.
Absolut, also, das angenehme Witzig verbinden.
Ja,
soziale Kontakte aber beim Einkaufen.
Aber von mir hat's halt nicht gereicht. Also ich hatte halt meine beruflichen Kontakte. Ne, da
war ja genug. Aber du hast die Leute nicht, also du hast beim Einkaufen nicht so, und wie geht's so, sondern
hallo
war,
Heinz.
War einfach so, nur mit denen in einem Raum sein war schon
gereicht.
Cool.
Das hat mir gereicht. Ne, also, dann, um zu sehen, es gibt das Leben da noch
andere. Es gibt noch andere Menschen auf diesem Planeten.
Ja, sagen wir mal so, eine Zombie-Apokalypse hätte ich nicht mitbekommen. Ne?
Ja, genau,
der Letzte, der noch am Computer sitzt.
Ja, genau. Jens!
Genau.
Gut. Und das hat sich dann sukzessive so hochgeschaukelt, dass es dir auch immer schlechter ging, oder?
Genau. Also es war natürlich so, dass ich die Jahre vorher auch schon sehr stark arbeitssüchtig war, also wo ich mit meiner anderen Selbstständigkeit, ich fand es zum Beispiel schick, ich habe bis um 3 Uhr morgens Buchführung gemacht, fand ich toll. Andere Leute schlafen, fliegen faul in ihren Betten. Und ich war derjenige, der hier noch was arbeitet. Also ich hatte schon immer diese Struktur halt einfach. Und ja, es war dann halt natürlich dann immer so.
Und wann war der Moment gekommen, wo du festgestellt hast, dass das vielleicht sich in die falsche Richtung entwickelt und dass du vielleicht was anders machen solltest?
Also ich muss sagen, ich bin sehr gut im Verdrängen, oder war damals sehr gut im Verdrängen. Also ich hatte, ich bin im Dezember 2008 komplett zusammengebrochen und ich hatte vorher schon 3 Zusammenbrüche-Phasen in dem Jahr 2008. Das heißt, in so Sachen, wo ich dann morgens nicht mehr aufstehen konnte, ich lag wie Blei im Bett. Konnte nachts nicht mehr schlafen, Panikattacken, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen. Und ich bin halt jedes Mal, hat mich das natürlich zurückgeworfen, weil es gab ja noch viel zu tun. Hm. Und bin dann jedes Mal mit noch mehr Arbeit über diesen Punkt hinweg. Und dann ging's auch irgendwie wieder. So der nächste Zusammenbruch war dann wieder noch eine Stufe härter. Und das bis dann wirklich im Dezember 2008 wirklich sprichwörtlich das Licht ausging. So habe ich das empfunden. Also ich hatte damals schon das Phänomen, wenn ich telefoniert habe und habe aufgelegt und habe in dem Moment das Telefonat vergessen. Ich wusste nur, mit wem ich gesprochen habe. Konnte ich nichts mehr wahrnehmen, konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Jetzt ist es natürlich ziemlich doof, wenn du dann nochmal anrufst, sag mal, wo haben wir vor 10 Sekunden nochmal drüber gesprochen? Ah ja, genau. Also habe ich dann immer versucht, die Aufträge so zu erledigen, wie ich gedacht habe, dass wir uns abgesprochen haben. Das ging meistens, manchmal ging es gut, lustigerweise, aber oftmals eher nicht. Und im Dezember 2008 war es dann wirklich so, das war ganz, 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 ganz simpel. Ich sollte einen Pressetext schreiben, hatte vorher auch wirklich meine komplette Kraft in dieses Telefonat gesteckt, dass ich wirklich alles verstehe. Und ich habe es wirklich geschafft. Ich wusste genau, worum es geht. Es war reiner Standard, alles kein Thema. Und ich fange an, habe den ersten Zeilen geschrieben. Das sah auch alles ganz gut aus. Und auf einmal hat irgendjemand einen Schalter umgelegt, wie so ein Lichtschalter, und es ging gar nichts mehr. Und ich habe Sachen, die ich gedacht habe, konnte ich nicht mehr tippen. Also es war total krude. Also was ich da getippt habe, habe ich gar nicht. Also es war total seltsam. Und ich habe in dem Moment eigentlich gedacht, ich bin verrückt geworden. Mhm. Jetzt ist eine Sicherung durchgebrannt und habe dann das Telefon auf meinem Schreibtisch angeguckt und habe überlegt, wen muss ich denn jetzt anrufen? Ich muss ja irgendjemandem Bescheid sagen, hier ist jemand, der ist heute jetzt eben gerade verrückt geworden. Und habe dann überlegt, ist jetzt die Polizei dafür zuständig oder die Feuerwehr? Und habe dann aber für mich keine Antwort gefunden, habe an niemanden angerufen.
Guten Tag, hier ist der Notruf. Ja, hallo.
Genau.
Ich glaube, ich bin verrückt geworden.
Genau. Und das war für mich dann wirklich so...
Also wir machen das jetzt hier lustig, aber das ist ziemlich krass, oder?
Es war damals ziemlich krass. Also es hat Momente gegeben, da bin ich auch wirklich umgekippt und habe mich nur am Heizkörper noch festhalten können, weil ich genau gewusst habe, ich schaffe das jetzt alles nicht mehr. Alle denken, ich bin der super Typ, weil ich vorher natürlich auch diese Fassade aufgebaut habe. Und das war natürlich sehr, 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 sehr schlimm. Und ich bin dadurch auch eine sehr schwere depressive Phase gestürzt. Wo ich dann bis hin zu den Gedanken, ich bin jetzt hier irgendwie nutzlos, mich braucht keiner mehr, und dann ging's halt in Richtung Suizidplan, wie mache ich denn das jetzt? Also ich habe schon in Fulda verglichen, wie hoch die Häuser sind und so.
Und du bist dann in eine Behandlung gekommen, in eine Therapie, also ambulant war dann nicht mehr zu machen in dem Stadium. Dann ging's in den Klinikaufenthalt. Dort hat man dich sukzessive langsam, sag ich jetzt mal, also erstmal diagnostiziert, dass da auch eine gewisse Arbeitssucht vorhanden war, dass du also tatsächlich eine richtige Strategie entwickelt hast, wie du dir die Arbeitsaufträge legst sozusagen oder so hoch dosierst, dass du über den Kick, sie zu erledigen, Bestätigung erfährst für dich selbst für ein paar Sekunden. Das wurde dort festgestellt. Du hast den Begriff Arbeitssucht vorhin oder gerade eben im Interview auch gesagt, deshalb ist es wichtig. Mhm. Das war dir damals natürlich nicht klar.
Nein.
Das kam dann erst später im Laufe der Therapie heraus. Du bist dann wieder zurückgekommen. Allerdings kommt man dann, kann ich mir vorstellen, wenn man arbeitssüchtig war, jetzt ist Arbeitssucht ja nichts, was man jetzt wie Alkohol einfach nebenhin stellen kann und sagen, ich trinke jetzt halt nichts mehr, weil wenn man das jetzt 1:1 übersetzen würde auf die Arbeit, würde das bedeuten, ich arbeite einfach nichts mehr. Genau. Was dann in die Gegenrichtung umschwenken würde, weil dann hätte man gar nichts mehr zu tun und dann kommen andere Arten von Depressionen. Aber wie bist du dann wieder zurückgekommen? Also wie hast du dich langsam wieder... Wie hast du vorhin gesagt, Stück für Stück, Stein für Stein sozusagen, Mosaik für Mosaik wieder zurückgeholt?
Also es war am Anfang schon ein Spiel mit dem Feuer. Das war schon klar, weil diese Arbeitssucht, die ist ja nicht weg. Du hast ja in 7 Wochen Therapie, arbeitest ja nicht dein ganzes Leben auf oder hast dann irgendwie Sachen auch loslassen können. Das heißt, ich musste dann doch für den Großkunden die letzten Sachen auch noch erledigen, die ich vorher nicht mache. Bin zwar dann ausgeschieden aus gesundheitlichen Gründen. Aber es war am Anfang wirklich so, dass ich gemerkt habe, das kann mich wieder reinziehen. Und ich bin auch einmal drauf reingefallen, habe zwar diesen Schaffensrausch 2.0, habe ich den genannt, so im Nachhinein, wo ich dann wieder gemerkt habe, ich konnte wieder ein bisschen was arbeiten, also es lief immer besser. Ich hatte auch wieder die Ideen, mir war auch wieder klar, es geht wieder in den Medienbereich, was ja vorher auch ein großes Fragezeichen war, in welchem Bereich werde ich wieder arbeiten können. Und habe dann erstmal gedacht, ich will diese Zeit, die ich verloren habe, wieder ganz schnell aufholen. Und dann bin ich nochmal quasi in so ein Hamsterrad reingekommen. Mhm. Und dann gab es zum Glück schon ein relativ stabiles soziales Umfeld, wo dann jemand mir einfach durch Fragen, die er mir gestellt hat, mir vor Augen geführt hat, was mache ich jetzt? Und das hat mich dann so zurückgeworfen, dass ich gemerkt habe, okay, Arbeiten steht jetzt noch nicht an erster Stelle. Ich war damals auch natürlich auch ein Hartz-IV-Empfänger geworden und wollte dann so schnell wie möglich da auch ja wieder weg. Und habe dann aber deutlich gemacht bekommen, dass ich mehr Zeit brauche, dass ich da zu mir finden muss. Und da habe ich mich selbst veräppelt. Ein Stück weit. Mhm. Und zwar, ich bin ja als Freiberufler, als Journalist, wir denken ja sehr projektbezogen. Ne? Wir arbeiten für ein Projekt. Und ich habe damals gesagt, okay, du kannst jetzt noch nicht deine Arbeit machen. Du machst jetzt mal Projekt Jens Brehl. Ne? Wer ist Jens Brehl? Was will Jens Brehl? Was kann Jens Brehl? Mhm. Ne? Und habe dann quasi alles, ob ich jetzt im Park die Sonne genossen habe, ob ich ein Buch gelesen habe, ob ich meditiert habe, die Therapeutin besucht, das war alles Projekt Jens Brehl und das hat es mir auch irgendwie geschafft durch diese Krücke, dass ich auch dranbleibe, mich erstmal zu erkennen. Mhm. Weil ich musste wirklich, mir war klar, ich muss erstmal die Gründe rausfinden von dieser Arbeitssucht. Und da war unter anderem die Anerkennung, die ich auch von meinen Eltern gerne haben wollte oder von anderen haben wollte, die ich aber so nicht bekommen habe und deswegen mir woanders gesucht habe, dass ich diesen Mechanismus, den muss ich erstmal durchbrechen. Mhm. Weil wenn ich diesen, wie du vorhin gesagt hast, auch ich kann den Arbeitsplatz wechseln oder woanders hingehen, auswandern. Wenn ich aber die gleichen Verhaltensmuster, wenn ich die mitnehme, komme ich immer wieder in gleiche Situationen. Mhm. Und deswegen war mir klar, dass ich das erstmal so machen muss. Und da kam natürlich, ich war nicht gerade der geduldigste Mensch auf Erden, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Und ich musste da wirklich erstmal Geduld lernen. Mhm. Auch Geduld mit mir zu haben, dass ich auch merke überhaupt, ich bin keine Arbeitsmaschine, ich bin nicht perfekt. Mhm. Das war natürlich ein Prozess, der über viele Erlebnisse, viele Erkenntnisse so stückchenweise da kam. Es gab jetzt da kein Patentrezept, wo ich sagen könnte, mach A plus B und dann weißt du, wie es geht.
Ja, zumal es ja dann auch nochmal unterschiedlich ist von Person zu Person, ja.
Genau.
Aber ich glaube, das, was man ja deutlich raushört, ist dieses, sich so zu akzeptieren, wie man ist, ja, sich so zu respektieren, wie man ist, eben auch damit leben zu können, dass man jetzt eben unperfekt vielleicht ist, was auch immer perfekt ist, wobei man ja, wie wir beide wissen, perfekt sind.
Genau, das war das Schwierigste.
Genau.
Also diese Selbstliebe, auch da aufzubauen. Das war wirklich richtig schwer, dass ich gemerkt habe, die Löcher, die ich immer durch Sachen von außen stopfen will, dass das nicht funktioniert, dass ich das halt von meinem Inneren heraus
machen
sollte.
Was du mit Arbeit machst, machen andere mit Essen und was andere mit Essen machen, machen wieder andere mit Alkohol und was andere mit Alkohol machen.
Genau.
Das ist ja immer dieses Loch, dieser Bezug zu sich selbst sozusagen von außen mit durch fremden Einfluss sozusagen zu stopfen und funktioniert nicht, weil das ist quasi, das kann nur von innen rausheilen. Ja,
Aber das ist natürlich auch so, was du bekommst ja auch, wenn durch Schulzeit, Lehre oder irgendwie so kriegst du Sachen ja auch nicht beigebracht, dass du so wie du bist und in Ordnung und mag dich mal selbst und so und kümmere dich mal um dich selbst. Und es geht ja oft halt um Leistungen, wie bringe ich in der Schule Leistung, dass ich einen tollen Job finde und so weiter und so fort. Und gerade als junger Mensch habe ich auch immer gedacht, dann mit 30 habe ich es geschafft. Ne, ich wusste gar nicht, was es sein sollte, ne, aber ich hab's dann. Mhm. Ich werde es schon rausfinden, wenn es dann soweit ist. Also solche kruden Geschichten halt einfach, die mich da vorangetrieben haben.
Ne? Das Schlimme ist, das hatte ich auch. Und ich hatte sogar noch mit 30 habe ich es geschafft. Mit 30 bin ich sozusagen mein eigener Chef. Oder dann bin ich in der Geschäftsleitung oder was auch immer. Und das Dumme war, selbst wenn du es schaffst, selbst wenn du es benannt hast und du schaffst es, das ist mir ja dann letzten Endes auch gelungen, aber dann stehst du da und sagst, und jetzt?
Genau. Das war's schon.
Ja, also das macht dann überhaupt keinen Sinn, weil man hat es dann zwar geschafft, auch wenn man weiß, was es ist, aber es bringt dir ja keinen Sonnenschein. Also dann stehst du da mit 30 und sagst, und was ist jetzt passiert?
Genau, wenn du trotzdem in deinem Herzen noch unglücklich bist und diese Löcher hast, dann sind die immer noch da.
Genau,
da, ne?
Ganz
also die Seifenblase, die platzt dann natürlich. Mhm. Also ich hatte auch, es ist ganz witzig, also ich habe als Kind in der Grundschule schon immer gesagt, also ich bin in einem Vorort von Fulda aufgewachsen, da war ich mir felsenfest sicher, irgendwann steht da mal eine Statue von mir. Ne, weil ich habe da irgendwas ganz Tolles gemacht. Mhm. Ne, also ich hatte als Kind schon so ein, das kam nicht durch meine Eltern, ich weiß nicht, woher das kam. Ich hatte da diesen Anspruch schon, ich muss was ganz, ganz Besonderes machen. Mhm. Das war mir komischerweise vornherein klar.
Mhm. Hast du jetzt, ja? Also du hast keine Statue, aber du hast...
Noch nicht.
So. Falls jetzt irgendjemand von der Stadt Fulda zuhört, der Jens, Statue und so, Platz habt ihr ja noch.
Genau. Gottes Willen, braucht kein Mensch.
Gut, du kamst zurück, du hast dieses tiefe Tal durchschritten und hast deine Gedanken... deinen Weg sozusagen dann auch niedergeschrieben. Mhm. Würdest du sagen, dass dir das Niederschreiben, dich damit selbst nochmal auseinanderzusetzen, dass das auch ein Stück weit dich begleitet hat oder auch ein Stück weit dir geholfen hat?
Auf alle Fälle. Also es war eigentlich nie auch nicht als Buch geplant, sondern es war erstmal, ich schreibe das jetzt mal und ich habe dadurch durch Schreiben sehr viele Zusammenhänge erkannt, weil ich einfach nochmal, bin ja Journalist, ne, und wir recherchieren ja immer in allen möglichen Sachen und es war mal spannend, wirklich bei sich zu recherchieren. Bist ja als Journalist immer auf der Suche nach der Story deines Lebens und ich habe irgendwie festgestellt, oh, mein Leben ist die Story, ist ja auch witzig. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, Zusammenhänge zu erkennen, einfach nochmal auch in die Tiefe zu gehen, das auch nochmal zu verarbeiten und hab dann irgendwann, wo ich dann bei Seite 60 oder irgendwann war, gemerkt, okay, es wird ein Buch. Ne, aber es war jetzt nicht geplant, dass ich mich gesagt habe, jetzt schreibe ich mal in meine Memoiren. Hätte ich mir auch vorher nie denken können, aber ich habe mich da sehr lange dafür geschämt, für das, was mir passiert ist. Ich glaube, ich habe so 1,5, 2 Jahre gebraucht. Mhm. Ich habe das ja auch großartig nicht irgendwo erzählt. Also die engsten Verwandtschaft, die wusste das. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, wenn ich jetzt weiter genesen möchte, muss ich halt auch dazu stehen, zu dem Teil meines Lebens. Und habe das auch nicht mehr als Makel empfunden, sondern als Gewinn. Weil ich dadurch ganz andere Erkenntnisse bekommen habe. Ich sage, hey, heute... dass mich mit 28 Jahren das Leben aus der Bahn geworfen hat, dass ich nochmal neu was machen konnte. Das ist toll, dass mir das nicht mit 70 passiert ist. Mhm. Ne? Und dass ich dann jemals da auch mal öffentlich drüber schreibe, also was veröffentliche oder sowas, das hätte ich jedem einen Vogel gezeigt. Mhm. Und also auch noch, ich habe Dezember 2010 ist der erste Artikel erschienen und plötzlich ging das Licht aus, hieß der. Auch mit klaren Namen, nicht irgendwie Jens B. aus irgendwas. So, mir war schon klar, ich muss dazu stehen. Und ich habe da gedacht, da hat sich's eigentlich schon erschöpft.
Was haben denn deine Bekannten, die das bis dato noch nicht wussten? Du hast gesagt, du hast ja eine saubere Fassade aufgebaut und jetzt quasi kommt das Coming Out sozusagen. Du sagst, ich hatte einen Burnout hingelegt und mir geht's gar nicht so gut. Ich muss mich jetzt langsam sozusagen wieder zurück arbeiten ins Leben. Menschen, die dich kannten, vielleicht flüchtig, vielleicht auch ein bisschen näher, die das dann gehört haben. Was haben die zu dir gesagt?
Also es gibt ganz wenige Menschen, die mich noch als alten Jens kennen, weil einfach das soziale Umfeld ja schon so zusammengebrochen war.
Ja gut, aber die jetzt, die du zum Beispiel dann freitags wieder getroffen hast beim Einkaufen.
Ja gut, mit der habe ich mich ja nicht unterhalten.
Ach so, Nein, aber...
Wie ich das erste Mal öffentlich gemacht habe, habe ich auch gedacht, Mensch, Breel, wie bescheuert bist du eigentlich? Jetzt bist du gerade auf den Weg wieder zurück. Und jetzt willst du öffentlich machen, was dir passiert ist, wie schlecht es dir ging, was für Schwächen du hattest. Du schießt dich doch jetzt schon wieder ans Abseits. Und das Gegenteil ist passiert, ne? Also es gab nur positive Rückmeldungen und auch dadurch, dass ich auch mit dem Umfeld, mit der Familie, das war nicht so, dass die Schuld bei denen gelegen hat, dass sie sich damit nicht beschäftigt haben, sondern ich habe ja die auch nicht an meinem Leben teilhaben lassen. Ich war ja dementsprechend auch verschlossen. Deswegen habe ich gemerkt, es liegt an mir, da die Leute auch einzuladen. Und heute können wir da ganz offen drüber sprechen. Ne? Und das ist dann auch kein schwieriges Thema mehr. Vor allem ist es ja auch für uns, ist das ja auch abgehakt. Ne? In dem Sinne. Also es gibt noch den einen oder anderen, der hat damit mit Schwierigkeiten, weil er irgendwie in dieses, ja, sich mit dieser richtig dunklen Phase, die da war, auch wo es in Richtung Suizid und so ging, dass das natürlich für denjenigen schwer ist, sich damit zu beschäftigen, wenn sich dann ein geliebter Mensch irgendwie mit so Sachen auseinandersetzt, weil dann kommt dann auch warum haben wir nichts mitbekommen oder so, oder hätte man mal und so Geschichten. Aber im Endeffekt muss ich sagen, war einfach die Offenheit, die ich gebracht habe, so kam auch die Offenheit wieder zurück. Also es kam bis jetzt noch nicht einmal, dass jemand gesagt hat, irgendwie finde ich doof. Wobei ich es auch sagen muss, ich trage es ja auch nicht mit dem Schild mit mir rum. Ne? Also auch wenn ich irgendwie einen Neukunden habe oder irgendwas, ich meine, das fragt ja keinen, fragt ja in dem Sinne kein Mensch mehr und ich will ja nicht jedem meine Geschichte aufdrängen. Manchmal will ich einfach nur einkaufen.
Genau, manchmal will man einfach nur einkaufen genau. gehen. Du hast deine Geschichte dann niedergeschrieben und hast dann noch ein zweites Buchprojekt gemacht und wir können das sagen und deshalb bist du ja auch heute hier. Du bist heute an dem Punkt, wo du sagst, ich kann mich quasi hier wieder hinsetzen und kann offen drüber reden, ich kann wieder vor Menschen reden. Es gab Phasen, da konntest du noch nicht mehr alleine einkaufen gehen, sozusagen.
Ja, ja, also auch, ja.
Und heute hast du immer noch ein Medienbüro. Ja, also es ist nicht so, dass du jetzt auch gesagt hast, hör auf zu schreiben, sondern es war deine Leidenschaft, es ist deine Leidenschaft, du machst das immer. Du machst das heute anders. Was machst du heute anders?
Der große Punkt ist natürlich, dass ich mir raussuche, was ich mache. Also ich habe so meine Genesungsphase, habe ich mit meine drei Fragen entwickelt, die ich mir immer stelle, wenn ich was Neues anfange. Die Frage Nummer eins, es bringt es mich näher an mein wahres Selbst oder lenkt es mich ab? Also nutzt es mir, mich mit damit zu beschäftigen, lerne ich dadurch was Neues, komme ich damit mehr näher bei mir an? Die zweite Frage ist, haben meine Mitmenschen auch noch was davon? Das ist dann auch irgendwie schön, wenn ich da was machen kann. Und erst die dritte Frage ist, wie sieht's denn aus mit dem Geld? Ist dann, sind die Kosten überhaupt gedeckt? Verdiene ich da was? Also so Betriebswirtschaft rumgedreht, was natürlich mein Medienbüro auf spannende Füße stellt. Vor allem, weil ich ja Kaufmann gelernt habe und ich es eigentlich anders wüsste. Und das sind so die Geschichten, wenn ich diese drei Fragen beantworten kann. Oftmals, wenn die dritte Frage wegfällt mit dem Geld, mache ich mal Sachen manchmal trotzdem.
Aber wenn die ersten beiden wegfallen würden und die dritte,
dann gar nichts mehr. Also ich kann mich auch. Das ist so das Schöne, weil mir haben mal Leute gesagt, die bewundern das so, dass ich so auf meinem Weg bleiben würde schon seit Jahren. Dann sage ich, ich finde es eigentlich gar nicht so spannend. Ich finde es eigentlich spannender, wenn Leute eine Wahl haben und sich dafür entscheiden, weil ich habe gefühlt keine andere Wahl, weil ich krieg sofort, mein Körper signalisiert mir sofort, wenn es irgendeine falsche Richtung geht und ich könnte heute auch nicht mehr für diese Firma, wo ich vorher war. Ich könnte auch gar nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich würde ich sofort in Flammen aufgehen, wenn ich dann so ein Gebäude betreten würde.
Über die Türschwelle.
deswegen ist natürlich auch so, dass deswegen kann ich mich einerseits nicht verbiegen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Was es natürlich manchmal auch schwer macht, wie will ich denn meine wirtschaftliche Existenz aufbauen? Und verzichte ich auch auf viel Honorar oder auf einiges an Honorar, wenn einfach Aufträge, ich sage, nee, da will ich mich nicht mit beschäftigen. Das mache ich dann halt in dem Moment nicht, da bleibe ich mir schon treu.
Du sagst es, du bist einkommenstechnisch, und ich glaube, das kann man so sagen, weil ich glaube, auch das ist ein Thema für viele Menschen da draußen, nicht mehr auf dem Level, wo du mal warst, zu deinen Top-Zeiten, aber du hast dafür die Einbußen, die du da sozusagen bewusst hinnimmst, ist natürlich dein Gewinn an Lebensqualität und an Gesundheit und an Leben.
Genau, und die Sinnhaftigkeit, ne? Dass ich wirklich dann auch, da kann ich morgens für aufstehen. Natürlich, ich habe wie jeder andere Mensch auch gute und schlechte Tage, ne, wo man einfach mal keine Lust hat, das gibt's auch. Aber ich weiß, wofür ich es mache. Es macht mir selbst auch Spaß und wie gesagt, ich lerne dadurch so viel. Also ich habe manchmal so ein Zeitproblem, wo mir einer sagt, ja, das war doch dann. Und ich denke, das ist doch ewig her. Da sagt der andere, nee, es war vor 3 Monaten. Dann hat sich aber in den 3 Monaten wieder so viel getan, dass mir diese Zeit einfach viel viel länger vorkommt. Und wo ich einfach dankbar bin, dass ich das machen kann. Weil natürlich, es kann jeden Monat so sein, dass ich das so nicht mehr machen kann. Dass ich aus, ne, das heißt, ich muss mein Medienbüro zu, mein, der Traum ist geplatzt, dem Herzen folgen, es hat nicht geklappt. Und das hat mich oft gelähmt und traurig gemacht. Und dann habe ich, das schaffe ich zu 99,9%, dann die Sichtweise rumzudrehen und zu sagen, okay, es kommt vielleicht eines Tages dieser Punkt, aber ich konnte dann jahrelang konnte ich das machen, was ich wollte. Also die Dankbarkeit zu haben für das, was ich machen durfte in der Zeit. Und irgendwo interessanterweise, wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und lustigerweise passiert das ziemlich oft bei mir.
Bei allen. Also zumindest bei allen, mit denen ich mich unterhalten habe, die genau das machen, also die sich diese, ist das, was ich mache, sinnvoll, ist es das, was mir Spaß macht, die auch bereit sind, dafür Abstriche sozusagen in Kauf zu nehmen und auch die diesen Blickwinkel darauf haben, nämlich nicht zu sagen, okay, wann ist es denn jetzt rum, sondern lass mich mal zufrieden sein,
genau.
Dankbar sein für das, was ich bis jetzt habe, wo ich heute stehe, was morgen ist, ich weiß es nicht, genau. Was gestern war, ist vorbei. Lass mich heute den Tag genießen voller Liebe und Dankbarkeit und dann passiert's automatisch, dass das immer weitergeht und es wird auch immer besser. Also es wird auch immer besser und besser. Du hast nämlich mittlerweile auch schon dein drittes Buch geschrieben.
Das vierte.
Also, und es wird tatsächlich immer besser und besser. In dieser Geschwindigkeit, das muss man auch sagen, wie sie für dich, Jens Brehl, genau richtig ist.
Genau. Ja? Also ich habe auch gelernt, also natürlich habe ich Pläne, was ich so in dem Jahr über machen will, wenn man gerade ein Buchprojekt oder irgendwas hat. Aber ich habe damals durch das Kranksein halt gelernt, du kannst Pläne machen, noch und nöcher. Das Leben spielt da nicht immer mit.
Mhm.
Und deswegen kann ich heute auch flexibler reagieren und hänge auch nicht so an Plänen. Ich merke dann, okay, das hat halt nicht geklappt, dann machst du halt was, dann was anderes. Und da dieses, es musste dieses spielerische Element musste irgendwie wieder mit rein.
Mhm.
Also auch mal Sachen aus, Mut zum Scheitern. Also ich bin froh, dass so viele Sachen gescheitert sind. Da war einfach der Versuch, es zu machen, war einfach wahnsinnig wichtig. Und da die Erkenntnisse rauszuziehen. Und das ist da schon sehr, sehr wertvoll.
Cool. Jens, vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg und dass du den weitergehst. Wir bleiben auf jeden Fall weiter in Kontakt, damit ich weiterhin tolle Geschichten von dir hören kann und was du alles für tolle Projekte anstößt. Ich habe jetzt noch für dich vorbereitet hier die Glückfinder-Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Jens, was bedeutet glücklich sein für dich?
Wenn ich im Moment leben kann oder im Moment sein, dann bin ich glücklich.
Okay. Was glaubst du? Wer ist für dein Glück oder was ist für dein Glück verantwortlich?
Ich und meine Einstellung.
Okay. Spielst du Lotto?
Ich habe tatsächlich ein Los von der Aktion, wie heißt das?
Mensch.
Genau, von der Aktion Mensch.
Mhm. Sehr gut.
Aber noch nicht gewonnen. Mhm. Kannst du vielleicht irgendwas da drehen? Wäre vielleicht nicht.
Ob ich? Ja, ich als Glück finde, genau, meinst du? Okay. Ich mach das.
Ja.
Was glaubst du, macht Geld glücklich?
Glück kann nur von innen herauskommen. Da kann natürlich Geld oder andere Geschichten, Freunde und so Sachen sind alles wichtig, aber ich selbst musste auch das Glück spüren und empfinden können. Deswegen muss erstmal in mir das Glück und die Bereitschaft sein, glücklich sein zu können.
Mhm.
Sonst nutzt mir alles nichts. Dann nutzt mir eine tolle Familie nichts, eine tolle Frau, tolle Kinder oder irgendwas. Sondern das muss erst bei mir kommen.
Das stimmt, ja. Bitte vervollständige den Satz, ich bin glücklich, weil
ich meiner Berufung folgen kann.
Sehr cool. Ja,
das jeden Tag?
Ja, hey, finde ich cool. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich, du kannst zurückreisen, 10 Jahre, 15 Jahre. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Gibt's was?
Ja, gibt's viele. Erstmal bleib locker. Das wäre irgendwie schon mal nicht verkehrt. Ich würde noch nicht mal vor irgendwelchen Fehlern warnen, weil die waren rückblickend, waren die alle wichtig, dass ich die gemacht habe. Das war schon ganz gut, aber ich würde meinem jüngeren Ich Hoffnung irgendwie vermitteln wollen, dass auch egal, was passiert, dass man da durchgehen kann.
Mhm.
Also ich würde nicht versuchen, die Zeit zu manipulieren da irgendwie, weil das war alle Stationen meines Lebens, die waren wichtig.
Mhm. Letzte Frage. Gibt's irgendwelche Bücher oder Podcasts, was auch immer, name it, die du gerne persönlich empfehlen möchtest, wo du sagst, die sollte man gelesen haben? Außer natürlich deinen eigenen, die ich alle auf der Glückfinder-Homepage verlinken werde.
Ja, das Interessante ist, ich habe ja die Frage vorhin schon gehört, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, oh, welches Buch hat mich denn in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen beeinflusst? Und ich muss sagen, da kann ich gerade überhaupt keinen Tipp geben, weil ich bin in der privilegierten Situation, dass ich durch meinen Beruf mit so vielen Menschen zusammenkommen und da die Geschichten halt auch live erlebe und da teilhaben kann, dass mich das momentan stärker in meinem Leben prägt als jetzt ein Buch.
Hört den Menschen zu.
Genau, geil. Zuhören. Das ist ja, weil das Interessante ist ja, dass jeder was zu erzählen hat.
Wenn du
überall zuhören kannst und andere Sichtweisen haben kannst, wie jetzt ich durch meine Geschichte, ich gehe mit einem ganz anderen Blick, gehe ich irgendwo rein Und da sind so viele Sachen zu entdecken, also auch im Alltag, das ist faszinierend. Weil ich lese dann wirklich, wenn ich Bücher lese, dann vielleicht eher mal einen Roman, irgendwas, was
weg davon ist.
Genau.
Kein Roman, aber auch Geschichten von ganz normalen Menschen habe ich für dich. Ich habe dir mein Glückfinderbuch mitgebracht als kleines Geschenk.
Und
Dankeschön, dass du heute hier warst und uns deine Geschichte geschenkt hast. Da sind eben auch genau diese Geschichten drin von Menschen, denen ich zugehört habe. Hoffe, es macht dir Spaß beim Lesen. Ansonsten nochmals herzlichen Dank. Und bevor mich der Walter gleich wieder dran erinnert, tada, wo kann man dich finden, wenn man sich mit dir kontakten will, wenn man mehr über dich wissen möchte? Gibt es eine Internetseite, auf die ich von Glückfinder aus verlinken kann?
Also man kann schauen auf jens-brehl.de. Das ist die Seite von meinem Medienbüro. Das sind auch so ein bisschen was über meine Person. Mhm. Das sind auch die Buchprojekte, die ich mache, auch die Artikel aufgezählt, die ich veröffentlicht habe und auch für Medien, für die ich arbeite. Und dann kommt es natürlich darauf an, wenn sich jemand für ökologische Landwirtschaft, Bio-Lebensmittel, nachhaltige Lebensweisen interessiert, der ist bei Prehl-Backt gut aufgehoben. Und wer mal einen Blick hinter die Kulissen der Medienwelt blicken möchte, warum sind manche Sachen so, wie sie da sind? Und könnte man nicht Medien auch anders gestalten, um Menschen zu inspirieren? Der geht auf der-freigeber.de. Das ist mein enkeltauglicher Medienblog.
Dein was? Dein?
Enkeltauglicher Medienblog.
Enkeltauglicher Medienblog. Jens, ich werde auf alle diese Seiten verlinken und kann meinen Hörerinnen und Hörern nur raten, schaut euch das an. Und ansonsten, wenn ihr Jens Brehl treffen wollt, Freitagnachmittag einkaufen gehen hier in Fulda. Haltet Ausschau nach dem, der da rumläuft.
Das ist so ganz verwirrt.
Genau. Dort trefft ihr Jens auf jeden Fall. Nein, Quatsch. Ja. Just kidding. Jens, nochmal vielen Dank für deine Geschichte.
Ja, und mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir bleiben jetzt noch hier und lauschen jetzt noch ein bisschen den Klängen von Philipp Elias. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Ciao.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.